spannende Orte und interessante Menschen in meiner geliebten Heimatstadt Köln. Köln im Jahre 1333. Der italienische Dichter und Denker Francesco Petrarca besucht die Stadt und ist tief beeindruckt. Am Rheinufer begegnet er einer Prozession schön gekleideter und fröhlicher Frauen und auf Nachfrage sagen ihm seine Begleiter, diese Frauen seien auf dem Weg in den Rhein. Es wäre der Johannistag und am Johannistag bringt es Glück, im Rhein zu baden. Ja, wer sich in die Fluten des Rheines stürzt, dem wird im folgenden Jahr kein Unglück geschehen und alles Unheil werden die Fluten mit hinwegschwemmen. Köln ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Kölner behaupten stolz, extra colonia nulla vita, si est vita, non est vita. Außerhalb von Köln gibt es kein Leben und wenn es auch ein solches gibt, so ist es doch kein lebenswertes Leben. Ja, das waren schon sehr stolze Bürger, diese Kölner. Und auch diese Prozession zum Rhein hin zeigt, wie offen diese Stadt war. Köln ist im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts eine wahrhaft prachtvolle und mächtige Stadt. Der Dombau, das eleganteste und neueste, was man sich vorstellen konnte in Sachen Architektur, war im vollen Gange zum Stolz der Bürger, zum Stolz des Klerus. Viele mächtige Konvente hatten Niederlassungen in Köln. Zu nennen ist zum Beispiel das Franziskanerkonvent, was Schüler aus ganz Europa anzog. Aber die Menschen, die in Köln studierten, die Schüler dieser Konvente, hatten auch Strahlkraft weit über Deutschland und Europa hinaus. So ist zum Beispiel zu nennen Arnold von Köln, der in Peking, der Hauptstadt des Mongolischen Reiches, als Missionar wirkte. Köln war die bedeutendste Stadt nördlich der Alpen. Und interessant ist, dass bei all den Kirchen und Konventen, die in dieser Zeit gebaut wurden oder auch in der Zeit kurz zuvor, die romanischen Kirchen wären hier zu nennen, ist Köln in dieser Zeit auch eine sehr weltoffene Stadt. Es gibt ein jüdisches Viertel und die Juden stehen unter dem ganz besonderen Schutz des Erzbischofs. Und an der Prozession der Frauen zum Johannistag können wir sehen, dass so viel Weltoffenheit auch durchaus dazu führt, dass die alten Bräuche hier noch ihren Platz haben. Die Bräuche zum Johannitag oder auch die Bräuche zur Sonnenwendfeier. Sehen wir es mal genauer an. Solch eine Prozession zum Waschen im Rhein könnte man nicht gerade christlich nennen. Nein, hier scheinen sehr viel ältere Bräuche heraus, denn der Johannistag, das ist der Tag kurz nach der Sonnenwende am 21. Juni, das ist der 24. Juni, und Sonnenwendfeste waren seit dem Mittelalter, nein, eigentlich schon seit germanischer Zeit tief verankert im Volksbrauchtum und im Volksglauben. Das Eintauchen in die Fluten des Rheins hinterlässt so einem das Gefühl von einer Art von Taufe. Ja, die Sonnenwendfeier wurde von den christlichen Gelehrten in Johannistag umgedeutet bzw. umbenannt. Dieses Schicksal haben ja viele heidnische Feste gemeinsam, unter anderem auch das Weihnachtsfest. Denn auf diese Art und Weise musste man die alten Bräuche nicht verbieten, sondern man hat ihnen einfach ein christliches Gepräge gegeben. Tatsächlich handelt es sich aber um alte Sonnenwendbräuche zu Johanni. Mit diesem interessanten Fest, was ja scheint für Köln auch eine sehr, sehr alte Rolle hat, wollte ich mich heute beschäftigen. Davon wollte ich euch heute erzählen. Das Sonnenwendfest war für unsere Vorfahren ein ganz besonderes Fest. Es wurde am 14. Tag nach dem 6. Vollmond des Mondjahres und danach insgesamt über 14 magische Tage bis zum 7. Vollmond des Mondjahres gefeiert. Es ist also durchaus ein mitten im Sommer gelegenes Äquivalent zu unseren mitten im Winter gelegenen Feiertagen, die wir heute als Weihnachten bezeichnen und die früher die Wintersonnenwende waren. Die Sonnenwendfeiern mit den großen Sonnenwendfeuern sollten allenthalben die Verbindung des Lichtes mit der Erde symbolisieren und die unermessliche Kraft der Sonne zeigen. Wer über ein solches Feuer springt, der kann sich von allem Dunklen und von den Krankheiten der Seele befreien. Also ganz ähnlich wie unsere Frauenprozession am Rhein sich durch das Bad im Rhein von allem Üblen und allen Krankheiten befreien wollte. Eine ganz besondere Pflanze zur Zeit der Sommersonnenwende ist das Johanniskraut, was auch Sonnenwendkraut genannt wird. Dieses Kraut könnt ihr auch heutzutage hier bei uns in den Parkanlagen finden und sammeln. Lateinisch wird das Sonnenwendkraut Hypericum perforatum genannt und das liegt daran, dass die kleinen Blüten auch kleine Löcher haben und man hat früher geglaubt, weil dieses Kraut solch eine besonders starke Wirkung entfaltet, hätte sich der Teufel geärgert und versucht, dort kleine Löchlein unterzubringen, damit der Kraft der Pflanze geraubt wird. Es wird auch Albenblut, Elfenblut, Wundkraut genannt und das hat seine Bewandtnis unter anderem darin, dass wenn man die Blüten nimmt und zwischen den Fingern zerreibt, dann sind die zuerst blutrot. Und auch das Öl, was man aus den leuchtend gelben Blüten herstellt, ist blutrot. Johanniskraut oder Sonnenwendkraut ist ein ganz altes Zauberkraut. Es gilt als wirkmächtiger Schutz gegen Dämonen und böse Geister und alle, die einem Übles wollen. Kränze wurden daraus geflochten und dem Vieh umgehängt, aber auch in Ställen aufgehängt. Und Sträuße hat man in die Ställe gehängt, aber auch durchaus in die Stuben. Und man hat sich zum Sonnenwendfest mit den Kränzen geschmückt, um über das Sonnenwendfeuer zu springen. Die Christen interpretierten später den pentagrammähnlichen Blüten Fünfstern zusammen mit der Besonderheit, dass die Pflanze blutet, wenn man die Blüten zerreißt, als wundertätig bzw. teufelsabwehrend und die Pflanze war ihnen durchaus nicht ganz geheuer, aber ähnlich wie die Dämonen an den Kathedralen ja das Böse abwehren sollen, sollte auch diese Pflanze das Böse abwehren. Wird aber manchmal auch in der Namensgebung mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Und wenn man die Wirkung des Sonnenwendkrautes bedenkt, dann ist das auch kein Wunder, dass die Menschen früherer Zeiten ganz davon überzeugt waren, dass dieses Kraut gegen böse Geister wirkt, weil es ist bewiesen, dieses Johanniskraut oder Sonnenwendkraut, das wirkt stimmungsaufhellend. Das heißt, die bösen Geister, die uns traurig machen wollen, die bösen Dämonen, die uns unseren Schlaf rauben, die werden durch das Sonnenwendkraut im Zaum gehalten, weil im Sonnenwendkraut die ganze Kraft der Sonne, die ganze Kraft, die die Natur zur Sonnenwendzeit hat, wenn sie in der größten Kraft und Blüte steht und wie auch das Sonnenwendfest selber die Verbindung von Erde und Sonne symbolisiert, so ist dieses Kraut, was in dieser Zeit blüht und wächst, ein Zeichen dafür, wie die Kraft der Sonne und die Freude der Sonne eingefangen werden kann, um dem Menschen nützlich und dienlich zu sein und positiv zu wirken. Besondere positive Wirkung kann man auch in die dunkle Jahreshälfte retten, indem man Johanniskrautöl herstellt, was als Zauberöl gilt und eben alle Eigenschaften, alle positiven Eigenschaften der Sonne, des Sommers, dieser frohen und positiven Jahreszeit in sich vereint und gegen eine ganze Reihe von Malaisen Wirkung zeigt. Aus dem Johanniskraut kann man auch ein besonderes Öl herstellen und das wird auch rotes Sonnenöl oder auch Zauberöl genannt. Und wie man dieses Öl herstellt, will ich euch jetzt erzählen. Zunächst einmal sammelt man die gelben Blüten des Johanniskrautes, des Sonnenwendkrautes. Und das tut man am besten in der Mittagssonne, wenn die Blüten ihre volle Kraft und ihr volles Aroma entwickelt haben. Die Blüten sind leicht daran zu erkennen, dass sie leuchtend gelb sind und sie haben 5 Blütenblätter und in der Mitte sind die Staubgefäße. Die Blätter darunter sind grün und lanzettartig und es sind immer mehrere Blüten an einer Blütendolde. Ganz sicher kann man das Sonnenwendkraut daran erkennen, dass wenn man die gelben Blütenblätter zwischen den Fingern zerreibt, dass dann die Finger sich rot färben, dass da ein roter Saft herauskommt. Und das sollte man wirklich überprüfen, weil zur gleichen Zeit blüht eine andere wunderschöne gelbe Pflanze, die aussieht wie so kleine Sonnen. Und das ist das Jakobsgreiskraut. Und das ist sehr giftig für Mensch und Tier und ganz besonders für Pferde und Rinder. Und ich habe hier gesehen, im Grüngürtel tatsächlich wächst das Sonnenwendkraut manchmal durcheinander mit dem Jakobskreiskraut, sodass man wirklich sehr gut aufpassen muss und man sollte Kinder dieses Sonnenwendkraut nicht sammeln lassen, damit da wirklich keine Verwechslung mit diesem giftigen Jakobskreiskraut vorkommen kann. Wenn man die Blüten dann gesammelt hat, lässt man sie zunächst einmal eine Stunde in der Sonne stehen, damit sich alle Insekten verabschieden können, die da noch zwischen den Blüten waren. Anschließend nimmt man die Blütenköpfe und zerreibt sie mit einem Mörser. Man muss die nicht sehr klein reiben, nur so, um ihr Aroma besser abzugeben. Dann füllt man die Blüten in ein Glasgefäß und füllt dieses mit einem neutralen Öl auf. Ich habe schon mal von Olivenöl gehört. Ich nehme dafür Sonnenblumenöl. Und dann lässt man das Ganze für 6 Wochen in der Sonne stehen. Und in dieser Zeit vollzieht sich das Wunder. Das Öl wird rot. Wichtig ist, dass die Blüten wirklich bedeckt sind, damit auch nichts schimmelt. Nach dieser Zeit seiht man dann das Öl ab durch ein Baumwolltuch und das fertige rote Zauberöl, das kann man dann in einer dunklen Flasche aufbewahren, möglichst kühl, möglichst lichtgeschützt. Man kann es bis zu 2 Jahre aufbewahren und das Öl soll stimmungsaufhellend wirken, es wirkt aber auch gegen Sonnenbrand, es wirkt gegen Juckreiz, es wirkt gegen Akne, es wirkt gegen Schwellungen und es soll sogar gegen Ischias-Schmerzen helfen. Wichtig ist zu wissen, dass die Wirkstoffe des Johanniskrautes sich nicht vertragen mit anderen Medikamenten. Man muss aufpassen, wenn man Medikamente zu sich nimmt, auf jeden Fall den Arzt fragen, ob Johanniskrautöl angebracht ist oder ob das die Wirkung von anderen Medikamenten aufhebt. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Johanniskrautöl die Empfindlichkeit gegenüber der Sonne erhöht. Also im Sommer sollte man sich damit eben nicht einreiben, damit man nicht empfindlicher gegen die Sonne wird. Zuletzt möchte ich noch eine wunderschöne Sage aus der Bretagne mit euch teilen. Dort gilt das Sonnenwendkraut als das goldene Kraut der Druiden und man glaubt, dass unter den goldgelben Blüten des Sonnenwendkrauts ein echtes goldenes Kraut verborgen ist. Und wer solch einen goldenen Stängel findet, dem werden ganz besondere Kräfte verliehen. Der kann mit den Tieren sprechen, der wird nie wieder müde und erschöpft sein und der ist in der Lage, mit den Elfen zu sprechen und zu tanzen. Das Ganze hat leider den Haken, dass in dem Moment, wo ein Mensch sich solch einem Feld mit Sonnenwendkraut, mit Johanniskraut nähert, dann wird das goldene Kraut unsichtbar. Ich wünsche euch ein wundervolles, kraftvolles Sonnenwendfest und viele schöne Tage, denn ich denke, wir sollten das machen wie die Menschen früherer Zeiten. Wir sollten einfach sagen, wir feiern das jetzt 14 Tage lang. Das war Isabel Kronack-Walz vom Podcast Spurensuche Köln. Guckt aus nach dem Sonnenwendkraut, nach dem Johanniskraut hier bei uns in unseren Parkanlagen, denn das Sonnenwendkraut und das Johannisfest, das Sonnenwendfest, hat hier bei uns in Köln eine ganz alte und besondere Bedeutung. Tschüss!